Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Jetzt kommt der spannende Teil für mich. Was habt ihr denn für Bemerkungen, Anmerkungen, Fragen zu dem Thema? Ja, toll.
Vielleicht kurz als Einführung. Ich erlebe es oft so, dass viele Dinge, seien es Emotionen, Gedanken, Anhaftungen oder auch diese Segenserfahrung, von der Sie gesprochen haben, dass das wie auf Wellen geht. Dass das wie Bahnen sind, dann geht das rauf, runter, dann wird das intensiver, wieder weniger. Und ich kann diese Wellen beobachten, aber ich kann sie nicht beeinflussen. Und auch jetzt haben Sie diese Hingabe, so wie ich es verstanden habe, wie als etwas Aktives beschrieben, etwas, was man tun kann. Und mir fällt es oft schwer, obwohl ich diese Wellen beobachten kann, mich diesen hinzugeben, außer ich sage, es ist jetzt halt so, dass ich gerade nicht so hingebungsvoll bin. Das geht, aber ich meine diesen Segen, den Sie beschrieben haben, auch schon erlebt zu haben, und das ist ein anderes Gefühl.
Also erstmal, wenn ich duze, dann dürft ihr auch duzen. Ne? Also gerne, dass du auch mich du nennst. Da war jetzt viel drin, worauf ich eingehen möchte. Das erste ist, ich erlebe das auch so, dass das Wellen sind. Und ich erlebe es aber anders als du. Ich erlebe es so, dass wir diese Wellen beeinflussen können. Dass wir sie mitgestalten durch die Art, was für Kräfte wir da hineingeben, in unsere Emotionen, in unsere Gedanken und so, was du so aufgezählt hast. Und Hingabe als Emotion ist auch so eine Welle. Das ist aber diese sentimentale Hingabe, das ist auch so eine Welle. Und wenn ich sage, mich den Situationen hingebe, dann meine ich nicht, dass ich mich von der emotionalen Welle wegtragen lasse oder so, oder einfach, ja, unkritisch mich da wegtragen lasse. Das hast du auch schon gesehen, das ist es nicht, was mit Segen gemeint ist, sondern dass ich wie die Spannung mit der Situation, mit meiner Emotion, mit der Schwierigkeit, mit der Herausforderung lasse und mich so öffne, dass gleichzeitig mit meiner Öffnung auch alles Greifen vorbei ist. Das heißt, in dem Moment findet kein Greifen mehr nach den Inhalten der Emotion statt, nach den Inhalten des Erlebens. Es ist eine Bereitschaft zu sein, frei von Greifen. Das ist auch noch ein wesentliches Merkmal von Segen. Und tatsächlich können wir Segen verhindern. Wir schaffen das, Segen zu verhindern. Und mit etwas Geschick können wir Segen auch leichter zulassen. Und da haben wir eine Möglichkeit. Wir können uns mehr oder weniger dafür öffnen. Wir können Segen nicht machen. Segen ist immer schon da. Der ist wie die ganze Zeit schon da und ist eine Möglichkeit des Erlebens. Und deswegen sagte ich ganz am ersten Satz quasi, dass der Segen aus dem Dharmakaya, aus der Natur des Geistes herauskommt. Nicht von irgendwoher, sondern der Segen ist immer da und wir können uns mehr öffnen. Und das ist der Weg der Praxis. Wie kann ich dieses Greifen entspannen, was verhindert, dass der Segen eintritt? Frag ruhig nochmal nach, weil ich habe jetzt viel gesagt, was du so ausgelöst hast durch deine Frage.
Also ich erlebe es eben oft so, dass auch dieses Hingeben für mich auf einer Welle ist und dass ich das nicht... dass ich wie, manchmal kann ich mich hingeben und manchmal eben nicht. Und das Einzige, was ich dann noch tun kann, ist anerkennen, dass ich mich nicht hingeben kann, aber eben, ich kann das wie nicht. Ja, das, manchmal fällt mir das leichter, manchmal.
Ja, da gibt es eine Möglichkeit, das dann zu lernen und aufzuspüren. Also wenn ich mich nicht hingeben kann, wenn ich merke, die Öffnung ist gerade nicht möglich, dann spüre ich in mich hinein und versuche, wie so den dichtesten Bereich zu finden, da wo irgendwie wie so die innere Bastion ist, das, was jetzt gerade nicht nachgeben möchte. Und da hinein öffne ich mich. Da, wo der dickste Knoten zu sein scheint und der größte Widerstand. Da hinein. Das ist so der innere Weg, wie wenn scheinbar Öffnung gar nicht möglich ist, wie wir es doch möglich machen können, dass sie wieder eintritt. Wir müssen den Ort finden innerlich, also emotional betrachtet, den Ort des Greifens, der Identifikation, da wo es sich so dicht anfühlt, da wo die Angst sitzt, da, ja, so da und da hinein mich öffnen. Das ist dann die Hingabe. Ich glaube, da könntest du noch einige Entdeckungen machen. Also das ist auch für mich, das sind immer wieder neue, befreiende Entdeckungen, dass das möglich ist. Da, wo ich mich so dicht fühle, dass es doch Möglichkeiten gibt, da hinein zu entspannen. Mal gucken, wer der Nächste ist. Da.
Ich heiße Billy. Ich habe vielleicht eine kopfige Frage im Moment. Ich merke so, dass ich so etwas Kritisches in mir spüre. Und,
ja, damit.
Und es geht ums Ich.
Yeah.
Um das anhaftende Ich. Und ich würde gerne von dir ein bisschen mehr zu dem Wort, zu dem Ich hören. Und zwar, weil ich so im Moment so in einem Prozess drin bin, wo ich so das eigene Denken, das eigene Wollen, das eigene Fühlen als was Gesundes, Ichhaftiges erlebe und nicht bereit mich fühle, das als was Anhaftendes zu sehen und das aufzugeben.
Also da bin ich ganz einverstanden.
Und jetzt, okay, das ist schon mal gut. Und ich merke auch, dass ich in diesem Prozess mit der Meditation nicht weiterkomme. Also dass ich im Moment so merke, dass Meditieren nicht der Weg ist, um diese Realität, was ist das eigene Fühlen, Denken, Wollen, was das wirklich ist. Mich führt die Meditation eher daraus.
Ja, Billy, da musst du umlernen in der Meditation. Das ist ja nicht die Meditation, die du ausführen möchtest und auch nicht die, die ich ausführen möchte.
Okay, ich würde gern von dir so mehr noch zu diesem, nachdem ich jetzt diese kleine Einführung für mich, so mehr zu diesem anhaftenden Ich, aber ja, auch aus der, ja, vielleicht auch aus der Psychologie oder aus der Psyche, aus das Ich als eine Funktion der Psyche.
Also, selbstverständlich.
Kannst du da was sagen dazu?
Ja, wahrscheinlich sind die Bücher schon alle verkauft. Ich habe da ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Ja,
okay.
In dem Buch da, was da lag. Wir sprechen über verschiedene Ichs. Wir sprechen nicht über das Selbe. Und das ist ein Riesenmissverständnis. Mikro ein bisschen hoch wieder. Ja, ich habe es so gerne aus dem Gesichtsfeld weg. So besser. Die moderne Psychologie versteht unter dem Ich etwas Integratives, Heilsames, das, was den Ausgleich zwischen Extremen vornimmt, was sich um die Bedürfnisse kümmert, der im Grunde genommen, das sind die Prozesse, die, in denen sich eine hohe innere Weisheit widerspiegelt, die Liebesfähigkeit und so weiter. Ja, also die, das Ich in der heutigen Psychologie ist ein prozesshaftes Ich, ist ein dynamisches Ich, das einen ständigen Prozess beschreibt, wie wir uns im Leben immer besser zurechtfinden mit der wachsenden Lebenserfahrung. Und wenn wir die, ich habe in dem Kapitel da in dem Buch die verschiedenen Stationen der Ich-Entwicklung aufgegriffen, die Psychoanalyse beschreibt. Und wenn man sich das zu Herzen nimmt und wirklich geht in der Ich-Entwicklung über die erstmal persönlich bedürfnisorientierte Entwicklung, dann ein bisschen sozial orientiert, gesellschaftsorientiert, dann die Normen hinter sich lässt, so, sich Hören wohl öffnet, sich da auch noch fließender drin wird, Konzepte hinter sich lässt, alles Prozesse der Ich-Entwicklung, dann merkt man, dass wenn man das voll und ganz leben würde, dass das die Beschreibung eines Buddhas ist. Deswegen sage ich auch öffentlich, dass für mich der Inbegriff eines gesunden Ichs ein Buddha ist. Dieses Ich, was da beschrieben wird, das ist genau das, was wir in der Meditation und auf dem Dharma-Weg entwickeln sollen. Ein fließendes Ich, in der Lage zu integrieren, mit scheinbar paradoxen Situationen zurechtzukommen und so weiter. Ja, die ganze Palette der wunderbaren Ich-Funktionen. Die wurden im Dharma als die Paramitas beschrieben, diese gesunden Ich-Funktionen, als die befreienden Qualitäten. Aus der Liebe und dem Mitgefühl geboren, Freigebigkeit, also ein offenes Herz, die Bereitschaft, sich in einer Beziehung gebend zu verhalten, dann aber auch das heilsame Verhalten, Respekt für andere, also Disziplin, das zweite Parameter. Dann kommt die Geduld, das ist in der Psychoanalyse, ist das die Belastbarkeit, wie belastbar ist ein Individuum, wie groß sind die inneren, sind die Kräfte und in Schwierigkeiten gelassen zu bleiben und noch im Besitz seiner ganzen Kräfte. Dann die freudige Energie, freudige Ausdauer, also die Fähigkeit, das, was wir für heilsam erachten, das, was wir anstreben, wirklich umsetzen zu können, egal welche Hindernisse da auftauchen. Ja, diese Fähigkeit, dann die Geistesruhe mit bis hin zu tiefer meditativer Versenkung und die Erkenntnisfähigkeit, die Weisheit, also wirklich zu verstehen, das Sein, was du auch angesprochen hast. Wie ist es denn wirklich? Was sind denn Gefühle? Wie entstehen sie? Wie lösen sie sich auf? Woher kommen sie? Was bewirkt Leid? Was löst es auf? Was bewirkt Glück? Was löst es auf? All die Aspekte von Weisheit. Diese Fähigkeiten wurden traditionell als die Qualitäten der Erwachten beschrieben. Und das sind genau dieselben Fähigkeiten, die auf dem Weg des Entwickelns eines gesunden Ichs freigesetzt werden. Und nun ist es so, dass das Ich, wogegen sich der Buddha ausgesprochen hat, was er nie finden konnte, das war der damalige Atman-Begriff. Und das ist heute noch, ist das in unserer Gesellschaft so, dass wir manchmal den Seelenbegriff vermischen mit etwas individuellem, stabilen, was unwandelbar bleibt. Was wie der eigene unwandelbare Wesenskern ist, was auch von einem Leben zum anderen gehen würde oder was dann halt in die Höllen geht oder ins Paradies oder was auch immer die Vorstellungen sind. Also etwas Individuelles, Unwandelbares, was durch die Situation unseres Lebens durchgeht, was in meinem Fall zum Beispiel dann die eigentliche Seele oder die Essenz von Tillmann wäre, unwandelbar. Und dagegen hat sich der Buddha ausgesprochen, das könne er nicht finden. Tatsächlich laufen wir aber alle mit dieser Vorstellung rum von einem unwandelbaren Billy oder Tillmann oder ja, den es zu verteidigen gilt und der als Wesenskern wahrgenommen wird, oft als starkes Ich-Gefühl, Ich, will, ich will nicht. Und was ist denn eigentlich dieses Ich? Und da, aus dem Greifen nach diesem Ich, nach dieser Ich-Vorstellung, da entsteht Spannung, da entsteht Leid, da entstehen die Konflikte mit anderen, da entsteht das rücksichtslose Dominieren wollen über andere und so weiter. Das gilt es aufzuweisen. Also da, das ist eine wirklich wichtige Klärung, und Hingabe ist eben, Hingabe kann man auch sagen, an ein wirklich gesundes, dynamisches Ich. Also an ein integriertes Sein. Nicht Hingabe ist immer dynamisch. Hingabe an etwas Statisches, das geht gar nicht irgendwie. Das ist dann höchstens, das geht dann so auf eine Vorstellung, aber das ist zu abstrakt. Hingabe selber mit der Erfahrung von Segen ist ein ganz lebendiges Erleben und wirkt transformierend, setzt diese Qualitäten, von denen ich gesprochen habe, in Bewegung. Die zeigen sich da.
Danke.
Bitte, bitte. Dann wandert das Mikro zu Michael, dann zum Beda, und dann habe ich da hinten eine Hand gesehen. Ja. Hm.
Vielleicht als Ergänzung noch dazu, oder als Impuls, der mir gerade gekommen ist. Du sprachst ja vorhin auch davon, dass es etwas gibt in uns, was sich beginnt wie zu sehnen, sobald wir erkennen, dass dort etwas ist, was wirklich leibhaftig verkörpert ist, wo in uns etwas resoniert, ja, als Sehnsucht, als lebendiges Wahrnehmen von etwas, was möglich ist zu realisieren. Und es ist vielleicht eine Frage wie der Identifizierung, mit was ich mich wirklich identifiziere, mit welchen Anteilen von mir. Also wenn du vorher von den Ich-Anteilen sprachst, und kam mir so vor, als wenn die häufig aus dem Mangel heraus hochsteigen in mir, wo ich wirklich versuche, diesen Mangel immer wieder zu kompensieren, zu befriedigen, zu füttern auch. Währenddessen, wenn mir so eine Sehnsucht entgegenkommt, wo ich spüre, ja, da ist der Weg, da möchte ich hin, dann ist das wie eine andere Qualität. Das ist wie eine Fülle, die sich in mir plötzlich aufzeigt, also als Anteil von dem, was ich auch bin. Oder was auch lebendig in mir ist. Und es ist für mich wie nochmal ein anderer Aspekt von Ich oder von Persönlichkeit oder von Wesen, von Essenz vielleicht auch. So, das kam mir gerade noch im Zusammenhang
mit dem Gespräch. Ja, dem kann ich zustimmen, ja. Danke. Braucht von mir keinen Kommentar, oder? Peter?
Ich habe die Vorstellung, oder ich finde die Vorstellung von Hingabe finde ich sehr etwas Schönes. Und auch das, was du gesagt hast, dass man nicht mehr sich selber gehört, sondern etwas anderem. Aber für mich ist jetzt nach dem, was du gesagt hast, immer noch Druck, an was konkret oder an wer konkret tue ich mir denn hingehe, wenn ich das machen will. Du hast ganz, ganz viele Sachen genannt, aber für mich ist immer noch die Frage, an was oder wer konkret mache ich jetzt die Hingabe.
Da würde ich sagen, das solltest du selbst bestimmen. Das ist da, wo dein Herz aufgeht und da, wo du das Gefühl hast, ja, das ist es. Und nicht von jemandem anders vorgeben lassen, wo die Hingabe hingehen sollte. Das versuchen immer wieder welche, die uns versuchen, da ja, zu sagen, hier geht's lang. Aber das ist, glaube ich, die Person, das braucht es hier drin, so, dass wir das entwickeln, wo wir das spüren. Und klar, man kann erstmal auch Hingabe, manchmal merkt man, es gibt auch fehlgeleitete Hingabe. Es ist dann so ein Prozess im Leben zu spüren, da ist die Hingabe am richtigen Ort. Ja? Also wenn wir sie auf etwas Äußeres beziehen. Wenn ich mal mit dem Buddha antworte, der würde wahrscheinlich sagen, der einzig sichere Ort für die Hingabe ist das Erwachen selbst. Keine Menschen. Keine Lehren, keine Doktrinen. Nimm nichts Äußeres, sondern so wie er vor seinem Tod noch sagte, sei dir selber eine Insel, sei dir selber eine Zuflucht. Das heißt, die Hingabe geht zu den Qualitäten, zum Potenzial deines eigenen Geistes. Ja? die Hingabe ist, in diese offene eigene Geistesdimension hinein. Das wäre jetzt mal so ein Vorschlag, der sich bei mir ganz gut bewährt hat, auch wenn ich zwischendurch natürlich habe ganz, ganz starke Hingabe für meinen Lehrer gehabt, aber der hat die auch nie missbraucht oder so, ja? Der hat die nie für persönliche Zwecke eingesetzt, er war für mich einfach und ist bis heute ein total inspirierendes Vorbild. Und da kann ich von Glück reden, dass ich bei einem guten Lehrer gelandet bin, weil wenn das bei einem Lehrer gewesen wäre, der sich dann nachher herausstellt, dass er so und so viele Affären hat und ja, und so wäre blöd gewesen. Aber da muss man versuchen, das Herz zu schulen, sodass die Hingabe am richtigen Ort landet. Und das Beste ist, sich direkt aufs Erwachen zu richten, das ist eine Qualität des Seins und nicht jemand, sondern wir. Die Hingabe erleben wir gegenüber, also im Hinblick auf eine Qualität des Seins. Und die lässt sich überall finden. Die ist nicht an Personen oder Orte gebunden. Da sind wir auf der sicheren Seite. Und was die Hingabe an Lehrer angeht, die richtig klassische tibetische Tradition spricht da von jahrelangen Testen, ob der Lehrer oder die Lehrerin oder diesen Wunsch, dich hinzugeben, spürst, ob die wirklich vertrauensvoll sind, ob die wirklich so dem Standard genügen, das, was du in dir spürst. Also da soll man sehr vorsichtig sein und nicht einfach sich reinstürzen in so eine Beziehung, Lehrer-Schüler-Beziehung voller Hingabe, dann alles machen, was der Lehrer sagt und so. Also gar nicht. Das wird nicht geraten. Peter, willst du es nach hinten gehen? Jetzt habe ich.
Ja, ich merke, dass es sehr wichtig ist, dass die Differenzierung zu machen. Also ich habe während dem Vortrag gemerkt, dass ich die Tendenz habe, immer wieder zu denken, ja, hingeben ist an das Außen, an jemand, an eine Situation. Und ich merke, ah nein, es ist ja immer dieses Differenzieren können. Also das kommt wie aus der Dualität, sondern ich kann mich auch an mich, an das Lebendige in mir hingeben. Also wenn es zum Beispiel gerade in Situationen, wo ich das in mir als unangenehm auch erleben kann oder als nicht haben wollen oder als nicht sein wollen und dass dahingehend eigentlich die Hingabe ist. Du hast es auch vorher durch die verschiedenen Fragen differenziert und mich stimmt das aber auch sehr wichtig, weil ich merke immer wieder, ich verfalle in Irrtümer von, ich müsse mich nach außen etwas, jemandem, Situationen hingeben und sei dann, und wenn ich das nicht mache, dann sei ich zu sehr ich in meinem Ego verhaftet. So.
Ja, danke nochmal für das dreimal Unterstreichen. Das ist, kann ich nur zustimmen, wirklich. Ja. Danke.
Wenn ich meditiere, also ich habe mein Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass ich mich einfach nur entspanne beim Meditieren. Und das klappt inzwischen auch sehr gut. Ich tue auch ins Herz spüren und es wird dann ganz warm. Und es ist dann immer ein wenig anders, aber manchmal geht dann der Raum auf und dann hört alles Denken auf. Und dann fängt es wie so eine Blume fängt's an blühen. Und das sehe ich auch als Hingabe. Und das ist ein sehr schöner Zustand. Aber was meine Frage ist, bei mir hat es funktioniert, aber wie ist das bei anderen? Können die das auch probieren? Ist das leichter oder schwerer?
Die können das auch. Da gibt es sicherlich einige im Raum, die wissen, von was du sprichst und die das schon erlebt haben.
Ja, ein Tipp vielleicht dazu hören.
Ein Tipp? Ja, ich glaube, deine Erzählung ist schon inspirierend und ist ein weiterer Hinweis in diese Richtung. Du müsstest uns noch verraten, wann das dazu kommt und wie das dazu kommt.
Ich habe ja früher im Sitzen meditiert, aber inzwischen funktioniert es im Liegen. Ich habe einen Liegestuhl und das mache ich aber nicht ganz abends. Und das ist natürlich schon mal luxuriös bequem. Und ich tue auch ein schönes Buch vorher lesen. Und das klärt irgendwie meinen Geist. Und dann spüre ich genau, jetzt bin ich so eine Art leer. Und dann lasse ich den Liegestuhl hinten runter. Und dann tue ich mich einfach nur konzentrieren. Ich spüre dann auch, ich habe. Irgendeinen Punkt, wo ich mich festheben würde. Und dann wird alles klar und dann klärt sich es auf. Und dann wie eine Blume, wo blieb,
ja.
Und so vorwärts.
Ja, danke für diese mehreren ganz konkreten Hinweise. Ich will dir nochmal aufgreifen. Also das eine ist, dass du ja vorher ein gutes Buch liest. Und das ist eine der wunderbaren Quellen für Segen. Wir nehmen uns ein inspirierendes Dharma-Buch, also ein Buch, was uns inspiriert, aber wenn es Dharma ist, klasse. Ja. Kann man aber auch mit anderen Büchern erleben. Und wir lesen mit höchstem Genuss eine Passage, wo der Geist aufhört. Und dann lasst er den Liegestuhl nach hinten. Ja? Das heißt, wir entspannen uns da hinein. Das ist das Zweite, was du gesagt hast. So, so wichtig, dass wir den Körper Entspannung gönnen. Da ist es viel leichter, Segen zu erleben, zu empfangen. Wir müssen uns wohlfühlen im Körper. Ja? Also den Körper in der Lehne zurücksinken lassen oder sogar uns ausstrecken. Wirklich nicht mehr dieses Halten müssen. Denn so manche verderben sich beim Meditieren die Freude und den Segen, indem sie zu sehr insistieren, so und so sitzen zu müssen. Und dabei hat der Buddha doch davon gesprochen, dass wir in jeder Position meditieren können. Im Liegen, im Sitzen, im Stehen und in Bewegung gehen. Also das ist der zweite große Tipp. Und dann hast du noch gesagt, dann hast du dieses Gefühl, wie, dass da zunächst so noch so ein Festhalten ist und dann öffnet sich's. Und wenn du das ist das, was ich vorhin dem ersten Redner noch geantwortet habe, dass wir da, wo noch der Rest des Anhaftens ist, dass wir dort wie noch loslassen, da hineingehen. Also danke für diese konkreten Tipps und selber habe ich enorm viel mit Dharma-Texten gearbeitet und manchmal ist der Segen so stark aus diesen Weisheitslehren, Weisheitstexten, dass ich nur ein paar Zeilen lese und schon setzt die spontane Meditation an und der Segen ist da. Man hat das Gefühl, wenn so große Meister etwas aus ihrer Erfahrung heraus gesprochen oder geschrieben haben, dass man sich damit dann verbindet, dann geht das Herz auf, geht der Geist auf.
Es ist wie wenn von den Meistern, wenn sie das erlebt haben und es aufgeschrieben haben, es ist wie wenn es direkt zu uns dann fließt.
Also, ja, genau.
So empfinde ich das.
Der Gendo Rinpoche war so frech, der sagt, das ist wie an die Steckdose angeschlossen.
Ja,
es gibt ein Licht
genau. Auf. Genau.
Wo geht das Mikro jetzt?
Ich hätte noch etwas. Ich habe hier in dem Buch, das du hier geschrieben hast, habe ich hier etwas gelesen. Und das könnte man vielleicht, wenn es passend ist, als Abschluss nehmen. Das finde ich so wunderschön. Das ist auch anschliessend an die Steckdose. Die Herzensantennen ausfahren. Mitfühlende Resonanz leben. Wenn du die Wolle wenn ausspinnen könntest.
Aber es ist sehr schön, das Kapitel.
Eben.
Ich glaube, wir machen mal nicht den Abschluss, sondern gucken mal, wer noch was beitragen kann. Wo kommt denn der nächste Beitrag? Ja, Bär.
Oder?
Ja. Nachher dann hier rüber.
Ganz kurze Frage. In der Hingabe ist vielleicht auch der Grad recht schmal, wenn die Achtsamkeit dann aufhört, oder?
Ist der Grad recht schmal, ja. Also die normale Achtsamkeit ist dann futsch. Da bleibt dann nur noch Gewahrsein. Also da gibt es gewahre Sein, das bleibt. Das bleibt.
Also das Wissen um die Hingabe vielleicht auch, oder?
Ach, weißt du, bei der künstlichen Hingabe, da weiß man noch, dass man Hingabe hat. Bei der echten Hingabe ist einem das gar nicht bewusst. Mhm. Also das ist auch futsch.
Nee, ich kam nur drauf, weil du vorhin gesagt hast, du Beobachter. Also ich weiß nicht, habe ich das so richtig verstanden? Den Beobachter soll man dann loslassen.
Soll man. Ja, soll man, es kann, der verschwindet dann, genau.
Genau. Mhm.
Damit ist das normale Beobachten, also die normale Achtsamkeit ist damit nicht mehr aktiv, aber es ist eine Form von tieferem Gewahrsein da. Und wir, ja, es ist eine tiefere Form von Achtsamkeit, die nicht mehr von Subjekt-Objekt geprägt ist. Das ist der eigentliche Segen. Der eigentliche Segen ist eine Erfahrung des Erwachens. Das habe ich nicht so klar gesagt, aber das ist, was eigentlich mit Segen gemeint ist, ja, in der Tiefe. Dass uns durch Segen oder durch diese Öffnung klar wird, von was die Erwachten immer schon gesprochen haben. Als Erfahrung. Später denken wir das dann vielleicht, aber das wird klar, ohne dass wir drüber nachdenken müssen. Ja, okay. Jetzt war hier, ja.
Ich habe das Gefühl, dass Hingabe viel Mut braucht. Und ich bin so ein bisschen in diesem Gefühl, wenn ich denke, es ist ein gutes Gefühl, dann gebe ich mich hin und hoffe dann, die Kontrolle hinter mir zu lassen, damit ich eben diese Hingabe zulassen kann. Und wenn ich aber ein schlechtes Gefühl erwarte, dann übe ich lieber Gelassenheit, damit ich, also Hingabe auch für negative Gefühle, das finde ich etwas ganz Schwieriges. Oder dass ich nicht selektioniere, okay, es wird gut, dann kann ich mich hingeben ohne Gefahr. Und wenn es eine Gefahr bedeuten könnte, dann mache ich lieber auf Gelassenheit.
Also, das ist gut, dass du das nochmal nachfragst, weil dann mischt sich noch ein kleines Missverständnis rein. Wie kann ich das gut ausdrücken? Ich sage es nochmal wie vorhin beim Beda. Hingabe ist eigentlich an eine Qualität des Seins, des offenen Seins, in dem wir, wo dieses Greifen nach den eigenen Vorlieben und Abneigungen nicht mehr stattfindet. Also wir geben uns nicht der Emotion hin. Also wenn ich jetzt was weiß ich, mich ärgere, ich gebe mich nicht dem Ärger hin und dann ist alles nur noch Ärger, sondern die Hingabe ist in dem Moment Ärger als Ausdruck des Seins voll und ganz anzunehmen und mich dem zu öffnen. Und damit ist der Ärger aber vorbei, weil ich gar nicht mehr am Inhalt festhalte, sondern die ganze Frische und Kraft, die im Ärger eigentlich steckt, die kann sich zeigen, ohne dass der in irgendeiner Form noch zerstörerisch, da ist kein Ärger mehr da, ja, da ist nichts Zerstörerisches mehr da. Also nicht Hingabe an die Emotionen und deinen Emotionen folgen, sondern Hingabe an das vitale Erleben, ja, die Lebendigkeit, die in jedem emotionalen Erleben ist und nicht sagen, darf nicht sein, sondern ich folg dem jetzt nicht, ich öffne mich ganz der Erfahrung, wie sie eigentlich ist. Und da zeigt sie sich als substanzlos, als dynamisch, als ja, voller Kraft. Und so. Das klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ja. Es ist ein wirklicher Unterschied zwischen den Inhalten der Emotionen, denen man auf den Leim geht und dann geht Samsara einfach weiter wie eh und je, oder sich der Qualität des Seins an sich zu öffnen, die in aller Stärke gerade da spürbar wird.
Ich möchte nochmal fragen, du sprachst vom Gebet vorher und dass du viel gebetet hast. Woraufhin richtest du dich aus im Gebet? Ich habe mal gelernt zu beten, dass es etwas ist, was außerhalb von mir ist, wo ich mein Gebet aufgerichtet habe. Und denke mal, dass es bei dir anders ist. Und habe mir jetzt überlegt, eben weil du sagst ja auch, Segen sei etwas, was du durch dich selber erlebst, was du in dir erlebst und durch dich selber letztendlich erlebst. Ist Gebet etwas, was ein weiser Anteil von dir an einen anderen Anteil sich richtet, sich ausrichtet, der wachsen möchte, wachsen soll, weil dieser weise Anteil weiß, dass es wichtig ist, dass das als Ganzes eine Qualität bekommt, die dieser weise Anteil sich wünscht. Ich hoffe, es ist nicht kompliziert. Aber ja, worauf richtest du dich aus?
Es ist so ungefähr wie das. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist das, was unsere Lehrer uns beigebracht haben, dass wir, um beten zu können, beten zu lernen, zunächst mal ein Gegenüber brauchen. Ja, das geht eigentlich fast allen Menschen so. Und dann nehmen wir zum Beispiel in unserer Tradition ein Gegenüber, wie also Buddha Vajradhara, die Essenz des Erwachens als ein Buddha vorgestellt. Nicht unbedingt der historische Buddha, kann auch ein historischer Buddha sein. Man vermeidet es eigentlich, sich an konkret lebende Menschen zu wenden. Also man nimmt ein Gegenüber, was für einen das Erwachen symbolisiert. Also wenn das, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir ruhig mal Buddha Shakyamuni. Wir würden uns an einen Buddha wenden, wir würden zum Buddha beten. Wir könnten auch Gott nehmen. Es ist eine Vorstellung. Aber wir brauchen diese Vorstellung, um ins Sprechen zu kommen, weil Sprechen ist zunächst mal dialogisch. Ja, wir wollen gehört werden und eine Antwort bekommen. Und zunächst ist das so. Und das Beten im Buddhismus ist so, dass es nicht bei dem Gegenüber bleibt, sondern das Gegenüber, was tatsächlich eine Vorstellung ist, sich auflöst und wieder nach Hause geholt wird. Also wieder mit uns verschmilzt. Das heißt, die vorübergehende Illusion, mit der wir gearbeitet haben, dass wir zu einem Gegenüber gebetet haben, was ermöglicht hat, die Herzenskräfte freizusetzen, die werden aufgelöst am Ende des Gebetes und das Gegenüber verschmilzt wieder mit uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt im tibetischen Buddhismus zumindest gibt es keine Form von Gegenüber, sei es jetzt ein Buddha, ein Jeder, also eine Meditationsgottheit, ein Guru, der nicht zum Schluss sich wieder auflösen würde und wieder mit uns verschmelzen würde. Ganz, ganz wichtig. Es bleibt nicht bei der Dualität, die manchmal im Christentum so stark eingefordert wird, dass Gott auf jeden Fall getrennt bleiben muss von uns. Es ist mehr wie im mystischen Christentum, wo Gott in uns erfahren wird und nicht als getrennt, ja, dass wir Buddha in uns tragen. Und das, was immer wir von Buddha wahrnehmen, was immer wir an wunderbaren Qualitäten in einem wunderbaren Meister wahrnehmen, können wir nur wahrnehmen, weil es in uns ist. Weil es tatsächlich bereits ein Teil unseres eigenen Potenzials ist. Nur deswegen können wir es wahrnehmen. Und das bestärken wir dadurch, dass wir all das, was wir meinen, im Außen wahrzunehmen, Schluss des Gebetes wieder nach Hause holen, also in uns auflösen. Und dann ist es so, wenn man das viele Male gemacht hat, dann kann man auch irgendwann völlig ohne Bezugspunkt beten. Ich brauche gar kein Gegenüber mehr, um zu beten. Heute brauche ich keine Vorstellung von einem Gegenüber mehr, um zu beten. Das ist gar nicht notwendig. Das ist... Ich kann mich direkt an die Qualitäten des Erwachens wenden oder einfach so, ohne mir überhaupt vorzustellen, an wen oder was ich mich richte. Einfach als Ausdruck der Herzenskraft entsteht Gebet und es braucht kein Gegenüber. Das ist, ich hoffe, es ist ja eigentlich schon verständlich, was ich sage, aber ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, was ich meine. Es ist gar nicht so, dass ein Gebet immer ein Gegenüber braucht. Ja, also. Ja, gut. Ich habe natürlich auch gebetet, um hier den Abend gestalten zu können. Also einfach, ja, es ist natürlich, ist das mein Herzenswunsch. Also da brauche ich euch jetzt nicht lange zu beten, sondern es ist einfach. Natürlich geht es darum, dass ich heute Abend Diener der Situation bin, dass es irgendwie ins Fließen kommt und ich nicht meine Dinge durchziehen muss, die ich irgendwie mir vorbereitet habe, sondern eben versuche einzugehen auf das, was ihr ansprecht und was euch inspirieren kann.
Ist Beten bitten?
Tja, manchmal. Manchmal auch nicht.
Was ist es, wenn es nicht bitten ist? Was ist es, wenn es nicht bitten ist?
Danken zum Beispiel. Oder also preisen oder staunen oder ja, also es gibt so, was halt kommt, oder? Ja.
Gut, danke.
Ja.
Ich hatte mal ein Erlebnis mit Mantra sprechen. Es ist eine Tradition, wo man das 15.000 Mal spricht innerhalb von 48 Stunden. Ich wusste nicht mal ganz genau, was das bedeutet. Also ich habe es schon mal gelesen und es sind gute Dinge. Und es wurde in einer Gruppe gesprochen. Und das ist etwas, was bei mir geblieben ist, jetzt viele, viele Jahre. und ich kann immer wieder dort nach Hause gehen. Das ist für mich auch ein Gebet. Also wenn ich wende es so im Alltag auch an, wenn ich mich ängstige, weil ich Höhenangst habe oder wenn ich nicht einschlafen kann, dann kehre ich dorthin zurück oder manchmal auch einfach so und ich komme zu mir und ja. Ich höre auf, irgendetwas nachzudenken.
Ja.
Also eigentlich eine inhaltslose, also natürlich sind es Klänge, es ist ein indisches Mantra, sie legen sehr Wert auf diese Klänge, die sind schön und heilsam, aber ich weiß nicht mal, was ich genau spreche. Und es ist nicht gerichtet an ihr.
Ja, genau. Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Gut, dass du das ansprichst. Ich habe natürlich Millionen und Millionen von solchen Mantras gemacht. Klar. Ne? Dauergebet. Nicht? Ohne, dass man das noch Gebet nennen würde. Aber es ist Beten, genau wie du es beschreibst. Und das, ich habe ja jahrelang in der Mantra-Praxis verbracht. Tag ein, Tag aus, auch jetzt noch. Jeder Tag beginnt mit, was mit anderthalb Stunden Mantra-Praxis
für mich. Für mich ist es. Hallo? Hallo?
Ja,
für mich ist es wie Tonerde, die bindet diese herumflatternden Gedanken. Wenn man Tonerde ist, dann bindet sie die schlechten Stoffe und man kann sie durch sich durchlassen.
Ja, weißt du, das ist, was du da beschreibst, ist übrigens die Übersetzung vom Wort Mantra. Mantra bedeutet eigentlich das, was den Geist stabilisiert. Die haben da so eine kleine etymologische Verballhornung vorgenommen, und zwar haben sie das Mann, haben sie zu Manas für Geist genommen, der ich-bezogene Geist, Manas, und Traya oder Tramani, die zweite Silbe Tra, bedeutet stabilisieren, binden. Ja? Das, was den Geist stabilisiert, das nennt man ein Mantra. Das ist eine Form des Betens, wo uns zwar zu Anfang bewusst ist, was der Sinn, was die Bedeutung ist. Du hast sie irgendwann mal gelesen, aber dann geht es ins Unterbewusste, nicht Unbewusste, es geht ins Unterbewusste und man braucht nicht mehr mit dem Intellekt über den Sinn nachzudenken. Das ist so, wie wenn früher die Ave Marias tausende von Mal rezitiert wurden. Man dachte nicht mehr unbedingt über den Sinn nach. Man konnte sich in diesen Strom reingeben. Es gibt also so ein Beten im Strom des Mantra-Klanges.
Ja. Ja, ich wollte fragen, ob in diesem Zusammenhang mit der Hingabe, ob Vertrauen, ob das da ein Synonym ist, sozusagen auch. Ob man das gleichsetzen kann, Vertrauen und Hingabe.
Ja, man wird es wohl nicht gleichsetzen können, aber Hingabe ohne Vertrauen geht nicht, weil das Vertrauen ist ja der Gegenspieler von Angst. Nicht? Also da, wo wir vertrauen können, haben wir weniger, keine Angst oder weniger Angst. Und Hingabe ist eigentlich nur dort möglich, wo wir uns angstfrei öffnen können. Also spielt Vertrauen eine immense Rolle. Und so können wir uns auch fragen, wo ist mein größtes Vertrauen? Wo erlebe ich das größte Vertrauen? Und dort werden wir auch die Möglichkeit finden, uns am meisten hinzugeben. Da, wo das Vertrauen am größten ist. Wir werden uns nur Aufgaben hingeben können, jetzt so in dem Sinne, also wenn wir das tiefe Vertrauen haben, dass sie sinnvoll sind und ja, keine Sorgen, keine Ängste, sondern das stimmt für mich, da gebe ich mir. Menschen, bei denen wir keine Angst haben müssen, dass sie uns missbrauchen, aber sie uns vertrauensvoll hingeben können, anvertrauen können. So. Ja, und eben dann, wenn das Vertrauen, was die Zuflucht angeht, also Buddha, damals Sangha, wenn das Vertrauen ins Erwachen geht, dann wissen wir, dort ist unsere Hingabe einfach grenzenlos. Ja. Keine Grenzen und überhaupt keine Angst. Und das ist, was die Hingabe normalerweise auch einschränkt, ist, dass wir irgendwo Angst haben, ob berechtigt oder nicht berechtigt, müssen wir dann rausfinden, aber das hält uns zurück, das ist mangelndes Vertrauen. Also jetzt nicht als Kritik gedacht, sondern einfach nur, da ist das Vertrauen noch nicht vollständig. Vielleicht muss man da noch etwas überprüfen, vielleicht muss man sich da noch sicherer werden.
Das ist eigentlich nur eine Anschlussfrage. Du hast gesagt, ob die Angst jetzt berechtigt oder unberechtigt ist, das verstehe ich nicht.
Ja, ja. Manchmal haben wir ja Angst und das ist wirklich, das sind Phantome oder Einbildung, es ist kein Grund. Zum Beispiel die Angst jetzt, die fast jeder hat, loszulassen und im Meditieren, wo keinerlei Gefahr dort ever auf dem Kissen, ganz und gar loszulassen, die Kontrolle loszulassen, ist eine Angst, die viele Leute kennen, aber die ist unberechtigt. Da kann nichts Schlimmes passieren. Es gibt aber berechtigte Ängste, zum Beispiel Hingabe. Man merkte, meine Freunde haben alle solch eine Hingabe an diesen Meister und ich gehe dahin und irgendwas. Ich kann mich dem nicht so ganz öffnen. Und es kann dann sein, dass ich später rausfinde und da ist tatsächlich auch etwas, was in mir berechtigt, eine Sorge ausgelöst hat. Ja? Das ist eine berechtigte Angst oder Vorbehalt. Verstehst du den Unterschied?
Nicht ganz, weil das muss sich ja wie auf etwas beziehen.
Ja, genau.
Und dann, also ich verstehe einfach diese Dualität nicht, weil entweder habe ich Angst und dann hafte ich an, oder ich habe keine Angst und hafte nicht an, aber ich sehe nicht ein, wieso es besser oder schlechter wäre, einem guten oder schlechten Lehrer zu folgen.
Ja, doch, das macht einen riesen Unterschied aus. Also wenn wir Angst haben, ist es gut, der nachzugehen. Weil dort, wo wir Angst haben, ist etwas nicht geklärt. Das heißt, wir gehen dem nach. Und wenn ich sage, eine berechtigte Angst ist, dass sie sich im Nachhinein als nicht berechtigt ausstellt. Ja, weil wir herausgefunden haben, dadurch nachforschen, nee, kein Problem, überhaupt kein Problem. Und bei meinem anderen Fall durch Nachforschen, doch, war berechtigt. Ja, war ein guter Fingerzeig. Denn wenn wir jemandem folgen, uns jemandem hingeben, der nicht die entsprechenden Qualitäten hat, dann landen wir in einer wirklich schwierigen Situation. Das wird uns nicht gut tun. Ich weiß nicht, ob du dir, du hast, ich habe dich so verstanden, als ob du vielleicht sagst, Dualität, wieso, deine Hingabe ist immer gut. Nee, Hingabe ist nicht immer gut. Hingabe am richtigen Ort. Ja, also wenn ich mich einem Meister hingebe, der im Grunde genommen meine Frau will, mein Geld und so weiter, ist nicht der richtige Ort. Oder wie hast du das gemeint? Vielleicht habe ich dich jetzt krass missverstanden.
Also ich habe das eher so gemeint, dass ich das Gefühl habe, dass mich das Leben mit sogenannten Schwierigkeiten konfrontiert, durch die ich durchgehen muss, und das ist dann mein Weg. Und
die Frage ist, wie viele Schwierigkeiten du möchtest. Du könntest dir auch ein paar sparen.
Also eben, Schwierigkeiten ist jetzt negativ behaftet. Für mich ist das nichts Negatives. Ich meine, sei es der Tod Verwandter, sei es eben etwas Psychologisches oder so. Das ist für mich einfach Teil meines Lebens.
Ja, klar.
Und das sind mögliche Anhaftungen. Und durch sie lerne ich erst eben loszulassen. Weil wenn ich, also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die als Buddha geboren werden und das ganze Leben lang Buddha sind.
Noch kein getroffen.
aber ich glaube, auf der Ebene, wo du es jetzt beschrieben hast, verstehe ich das gewissermaßen. Aber ich habe so ein bisschen etwas, das tönt für mich ein bisschen wie, das ist ja dann gut für jemanden oder gut für jemand anderes oder schlecht für jemanden. Und dieses jemand, das ich jetzt beschrieben habe, das ist für mich, oder vielleicht mache ich da eine Frage, das ist das nicht das Ego, für das es gut ist.
Ja, jetzt hantieren wir mit verschiedenen Begriffen. Also meinst du, wenn du sagst, das ist gut für das Ego, dass es dann gut für eine gesunde Ich-Entwicklung ist?
Also ich habe das Gefühl, ich verstehe jetzt die Leute, wir können das nachher auch noch zu zweit.
Ja, mach es kurz. Du hast mir einfach Antwort.
Also, nein, das meine ich nicht. Was ich meine, ist, dass etwas gut für jemanden sein kann, dadurch, dass die Qualität dieses Jemands, so wie ich das verstehe, auf der Ebene des Ego sein. Und das ist meine Frage, habe ich das richtig verstanden?
Ich hantiere jetzt nicht mit diesen Begriffen wie Ego und so. Also ein Jemand ist jemand, der durch ganz viel karmische Kräfte, ganz viel Kräfte gestaltet wird. Du und ich, der werden durch ganz viel Kräfte gestaltet. Etwas, was mir gut tut, ist das, was diesen Prozess fließender macht, offener macht. Mehr Qualitäten zum Vorschein bringt, mehr von diesen öffnenden Qualitäten. Freude, Liebe, Gleichheit und so weiter. Das ist, was mir gut tut. Okay? An einem anderen Punkt im Prozess, wenn ich schon sehr offen bin, dann kann das, was mir früher noch gut getan hätte, jetzt schon nicht mehr gut tun. Es ist also neu wieder zu schauen, was tut jetzt gut. Ja, es ist also nicht eine stabile Größe. Es kann mir aber auch etwas nicht gut tun. Das heißt, es kann mich zusätzlich eng machen, zusätzlich in Verstrickung führen. Es gibt also tatsächlich Situationen, die einem nicht gut tun. Mal rauskommt und ja gut, ich hatte natürlich schon einige Erfahrungen mit Leuten, die auf falschen Meistern aufgesessen sind und die wirklich dann in der Klapse gelandet sind oder in schwersten Situationen gelandet sind, wo sie es bitter bereut haben, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Also immer in Bezug auf den jemand mit seinem Prozess kann etwas öffnend wirken, unterstützend wirken, oder es kann zu starken Komplikationen unter Umständen sogar führen. Letzten Endes kann man aus allem was Gutes machen. Letzten Endes, wenn dann doch noch die Bedingungen zusammenkommen. Aber es ist nicht einfach alles im Leben gleich gut. Da würde ich jetzt dir nicht folgen, wenn das da mitschwingt. Es ist nicht einfach bloß, weil das Leben uns etwas präsentiert, dass wir das unbedingt leben müssen. Wir können auch sagen, nö. Da geht es lang für mich. Brauche ich nicht. Lass uns vielleicht das damit so beenden. Denk mal noch drüber nach. Vielleicht haben wir dann andermal noch eine Gelegenheit, weiter drüber zu sprechen. Also diese, ich sage nochmal zum Abschluss für alle, diese Hingabe ans Leben ist nicht das Annehmen, was auch immer kommt und weil das jetzt kommt, muss ich das leben, sondern mich den Qualitäten des Lebens zu öffnen, an diese, wie du sagtest, dieser Lebendigkeit. Und natürlich brauche ich nicht das zu leben, was andere für mich als Lebensplan entworfen haben, oder bloß weil da jemand anklopft, muss ich nicht sagen, das ist es jetzt, was ich unbedingt zu leben habe. Also Hingabe ans Leben ist Hingabe an diese fließende, natürliche Dynamik, in der ich aber unglaublich mitgestalte. Unglaublich, und dem gebe ich mich in einem ganz einen ganz, wie soll man sagen, fast, kann man sagen, enthusiastischen Prozess des hilfreichen Gestaltens. Unser Leben können wir gestalten und wir können uns dem mit großer Freude hingeben, dass wir unser Leben ganz in die Hand nehmen. Also Hingabe bedeutet nicht, passiv zu werden. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, nicht? Wo wir, dass wir zum Spielball von anderem werden, wenn wir uns hingeben. Das ist nicht gemeint. Deswegen ist das tibetische Mögü mit dem Streben und Respekt so wichtig. Da ist nichts Passives dran. Während wir mit dem Wort Hingabe ja so etwas sich aufgeben manchmal verbinden. Also darüber habe ich heute nicht so sprechen wollen, dass wir uns aufgeben, sondern hingeben im Sinne von öffnen für das zutiefst Heilsame. Vielleicht habe ich das jetzt nochmal auf den Punkt gebracht.
Ja. Aber du hast gesagt, dass wir die Verantwortung haben, dass wir
das habe ich gesagt. Ja, genau. Ja, genau. Dann wünsche ich euch einen ganz guten Heimweg. Und lasst uns nochmal widmen, das, was auch immer an Heilsam hier entstanden ist, allen zugute kommt, weit über unseren Kreis hinaus. Bis zum nächsten Mal.